Wenn Sie sich jetzt wundern, nanu, der klingt ja so anders, der Schmidt, wo ist der denn? Dann kann ich Ihnen sagen, er sitzt mittlerweile im kleinen Sendesaal, ist nämlich runtergeflitzt vom Sendestudio in den kleinen Sendesaal, um den Pianisten Markus Becker zu begrüßen. Hallo Herr Becker, freut mich, dass Sie da sind.
Hallo Herr Schmidt, ich freue mich auch.
Sie sind hier nicht zum ersten Mal im kleinen Sendesaal, haben Sie mir gerade eben erzählt.
Ich kenne diesen wunderbaren Raum schon eine ganze Weile. Ich erinnere mich so an Aufnahmesituationen. Ich habe zum Beispiel hier mit Alban Gerhard mal ein Duo-Programm aufgenommen. Das ist bestimmt 30 Jahre her.
Nein, kann
jetzt fragen
sein.
Sie, wie
so
alt ich bin. Ich wusste es. Nee, aber das ist ein wunderbarer, warm, dunkler Raum, der eine schöne Atmosphäre hat zum Spielen.
Und wir haben auch einen schönen Flügel für Sie hier bereitgestellt, ein Steinway natürlich. Ich muss dazu sagen, eigentlich wollten wir in einen anderen Saal gehen, aber da war der Flügel nicht gestimmt. Deswegen sind wir jetzt schnell nochmal umgezogen. Danke, dass Sie das mitgemacht haben,
ja,
Herr Becker.
Danke auch an die Technik, dass das einfach so ging. Ich freue mich.
Wir haben Sie ja eingeladen, um mit Ihnen über Ihr neues Album zu sprechen, Regarding Beethoven. Vor ein paar Tagen ist es erschienen, ich glaube vor 4 Tagen, Pi mal Daumen, am 19.
Am oder so. 19.
Am 19. Ja. ist es erschienen. Mhm. Und es ist ein Improvisationsalbum geworden. Mhm. Und normalerweise würde man jetzt sagen, Markus Becker improvisiert über Werke von Ludwig van Beethoven. Aber nein, das ist falsch. Ne? Sie bestehen darauf, dass Sie über Ideen, musikalische Ideen von Beethoven improvisieren. Warum?
Ja, ich denke, so die Erfahrung, die man als Hörer gemacht hat mit Jazz-Versionen von klassischer Musik, die läuft oft darauf hinaus, dass ein Stück genommen wird und mehr oder weniger von vorne bis hinten oder so in Strophenform als Bebop oder Swing-Stück entlang gejazzt wird sozusagen. Und ich gehe da etwas anders vor, weil ich tatsächlich aus Stücken kleine Ideen, Motive oder Wendungen, harmonische Wendungen extrahiere und denen so ein Eigenleben gebe, indem ich sie dann transponiere oder spiegele oder rückwärts spiele oder damit so meinen Schabernack treibe.
Ein Schabernack, sagen Sie jetzt dazu.
So.
Okay, also Sie nehmen ein bestimmtes Motiv. Und warum dann ausgerechnet dieses? Weil das zu Ihnen spricht? Weil Sie das schön finden oder besonders finden? Oder?
Ja, es gibt, also ich habe mir Stücke gesucht, zum Beispiel die späten Bagatellen, Opus 119, die ja an sich schon sehr knapp sind und die eigentlich alle so eine Art Fingerabdruck haben, ob das ein Rhythmus ist oder eine Begleitfigur. Oft ist die linke Hand sehr sprechend und darauf kann man schön etwas aufbauen. Oder es ist eine kleine melancholische Figur, die so in den Raum tritt und die man sich dann auch anders weitergeführt vorstellen kann.
Okay, und das wollen wir jetzt natürlich mal hören. Ich würde vorschlagen, Sie spielen zuerst mal ein Original Beethoven.
Und dann einfach so, ja.
Einfach so, natürlich, klar.
Also ich nehme jetzt wirklich mal die erste Bagatelle, Opus 119 in G-Moll, und ich spiele mal so ungefähr, wie sie geschrieben steht. Einfach irre schön, diese kleine abfallende Figur, die mit diesem rhythmischen Schlenker dann doch noch so ein Spürchen Fröhlichkeit bekommt.
Mit dem man gar nicht mehr rechnet.
Ja.
Ja. Und was machen Sie jetzt damit?
Gut. Thank you.
Oh, danke schön, Markus Becker. Eine Improvisation zur ersten der 11 Bagatellen von Ludwig van Beethoven. Ich muss mal was sagen, Herr Becker. Als Sie das Original gespielt haben, Beethoven, Ihre Körperhaltung, da haben Sie nach oben geschaut, die Augenbrauen waren oben, der Kopf ging immer hin und her und Sie waren in der Musik. Und als Sie jetzt improvisiert haben, ging der Kopf runter, über den Tasten, Sie haben über den Tasten geschwebt und waren in einer völlig anderen Welt. Empfinden Sie das auch so, als ein Zwei-Welten-Dasein?
Wenn Sie das so sagen, das ist tatsächlich, ja, wenn ich etwas Vorgegebenes spiele, dann bin ich auch so irgendwie Empfänger natürlich von dem. Also erstmal muss ich, wenn Sie das sagen, erstmal überlegen, wie ging das doofe Ding noch im Original? Nein, nein, aber ist ja eine ganz simple Melodie. Und trotzdem hat man tatsächlich das Gefühl, ich kriege jetzt was und das geht durch mich durch und das gebe ich dann weiter. Während die Improvisation tatsächlich, meine, Sie haben ja ins Album reingehört, sicher, das ja, ja. ist jedes Mal komplett andere Kiste. Ja. Natürlich gibt es Versatzstücke. Man macht dann diesen durchlaufenden Ostinato oder bestimmte Modulationen oder so. Aber ich bin immer sehr, das ist ja auch das Anregende dabei, dass man jedes Mal komplett anders auch einsteigt in so ein Ding. Und dadurch ist man eben gleichzeitig derjenige, der plant und der gleichzeitig intuitiv versucht, die Dinge so zu lenken.
Ja. Sie waren in einer ganz anderen Präsenz, in einer ganz anderen Körperspannung. Deswegen habe ich da von einem Zwei-Welten-Problem sozusagen gesprochen.
Ja, das ist überhaupt kein Problem.
Also Phänomen eher gesagt. Okay, aber da waren wir jetzt bei einem wichtigen Punkt. So eine Improvisation, wie Sie sie gerade gespielt haben, ist die beliebig wiederholbar? Nein, die ist immer so in diesem einen Augenblick und sonst gibt es die nicht nochmal.
Ja, ja, natürlich kann das mal sehr ähnlich ausfallen. Also man erfindet das nicht jedes Mal komplett neu und man macht sich auch Gedanken, was passt. Zum Beispiel, welcher Klang, welcher Bereich der Tastatur, will ich den Diskant mit einbeziehen oder wird mir das zu hell und so. Eine tolle Erfahrung war es, dieses Album zu produzieren. Da haben wir tatsächlich bei einigen Takes oder eben nicht Takes, sondern wir haben 15 Takes zu manchen Stücken aufgenommen. Einfach durch, 5 Minuten gespielt und dann weggelegt, am nächsten Tag durchgehört und gesagt, das ist es. Geht im Konzert natürlich nicht, aber da zählen ja auch wieder ganz andere Dinge.
Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, aufgrund welcher Kriterien haben Sie denn die Entscheidung getroffen? Das ist es. Welche Variation der 15 nehme ich?
Ja, es gibt so Momente bei Improvisationen, wo man plötzlich merkt, ey, das ist Versatzstück, das ist Leerlauf. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn das auf der Bühne ist. Das ist völlig, gehört dazu. Aber auf einer CD möchte ich es nicht haben. Da möchte ich wirklich das Gefühl haben, da ist jemand, der von der ersten Sekunde bis zur letzten eine Geschichte entstehen lässt. Mhm. Und auch eine innere dramatische Kurve, also ein Anfang, eine dramatische Mitte und ein Ende, was irgendwie einen Sinn ergibt.
Dann sind Sie der schärfste Kritiker Ihrer selbst.
Ich habe einen ganz tollen Tonmeister, Stefan van Willig, der da ganz freundlich, aber unerbittlich ist und wirklich ganz klar sagt, du, das war jetzt nichts. Lass uns mal 10 Minuten Pause machen oder ich gehe mal eine Stunde raus, mach du mal für dich, vielleicht willst du mir hier was beweisen, das brauchst du gar nicht oder so. Ist ganz irre und das hat mir wahnsinnig geholfen.
Ist spannend, was da passiert zwischen zwei Menschen, die so intensiv miteinander arbeiten. Ne?
Genau.
Was sich da psychologisch eigentlich abspielt in dem Augenblick.
Ja, manchmal mag man das gar nicht so gerne hören und denkt, sei doch mal ruhig. Aber es ist wirklich hilfreich.
Kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen, wenn es um die Frage geht, wie Live-Improvisation vor Publikum ist in Konzerten. Das würde ich dann nachher gerne noch mal besprechen. Jetzt würde ich Sie bitten, Markus Becker, dass Sie uns noch mal eine längere Improvisation spielen. So als, sagen wir mal, als Pause bis zur nächsten Gesprächsrunde, wo ich dann auch gerne noch mal rausfinden würde, warum eigentlich? Warum ist die Improvisation so wichtig in Ihrem Leben?
Ne? Ja.
Aber das machen wir dann gleich.
Gut, also während ich jetzt spiele, werde ich darüber schon.
Und ich denke auch, der Reihe nach.
Also, dann spiele ich jetzt das Thema der 32 Variationen C-Moll, Werk ohne Opuszahl, meine ich, genau. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wie viel Zeit geben Sie mir denn?
5 Minuten.
Okay, Sie können mir ja mal so ein Signal geben.
Oh Gott, da muss ich auf die Uhr gucken,
alles klar. Nein, ich werde das schon.
Wir machen es nach Gefühl. Thank you. Dankeschön. Markus Becker, live auf RBB Kultur im kleinen Sendesaal hier im Haus des Rundfunks. Wir sprechen über das neue Album Regarding Beethoven. Und wir haben in der ersten Gesprächsrunde schon so ein bisschen versucht, dieses Thema Improvisation in den Griff zu bekommen. Ich würde jetzt gerne einen anderen Weg gehen, nämlich sozusagen biografisch, um dahin zu kommen, um zu verstehen, warum Improvisation bei Ihnen so wichtig ist. Jahrgang 63, Vater Musikpädagoge, Mutter Musiklehrerin. Mhm. Heißt, von Anfang an haben Sie am Klavier gesessen und gespielt, geübt.
Ich kam gar nicht dran vorbei. Das Ding stand da rum und hat mich aber auch irgendwann sehr, sehr interessiert. Es gab das Klavier im Haushalt meiner Eltern und es gab noch ein Cembalo, was mich noch mehr fasziniert hat, bei einer Tante, kann man sagen. Und ich hing stundenlang an diesen Instrumenten. Das weiß ich eigentlich nur noch durch Leute, die es damals mitbekommen haben. Und habe da so alles, was mich musikalisch irgendwie umgeben hat, was wirklich viel war. Es wurde viel gespielt. Ich war mit in Chorproben meines Vaters und habe ihm beim Orgelspielen zugehört und so. Also da kam ganz viel Input. Und Musik wurde geliebt. Also ich hatte keine Eltern, die so mich getriezt haben, du musst jetzt Pianist werden oder irgend sowas, sondern es war einfach diese tolle Musik die ganze Zeit da.
Und die habe ich mir ganz selbstverständlich, es kam von innen.
Ja. Das war natürlich die größte Motivation und dadurch bin ich mit dem Improvisieren aufgewachsen, noch bevor ich reellen Noten- und Klavierunterricht bekommen habe.
Das heißt, Sie haben irgendwas gehört, haben sich dann ans Klavier oder ans Cembalo gesetzt bei der Tante sozusagen und haben dann einfach versucht, das nachzuspielen.
Ja, so in der Art. Okay. Ne? Das war dann so ein bisschen unbeholfene Klassik wahrscheinlich. Also, ne? Und die ersten drei Klänge so rausgefunden, noch bevor man wusste, wie das alles heißt. Und irgendwie habe ich mir das beibehalten. Es kam dann natürlich, da kamen die Noten, dann ging ich zur Schule und dann wurde das alles mit Unterricht unterfüttert. Und dann gab es aber immer so einen zweiten Strang. Ich habe Theatermusik gemacht. Natürlich hatte ich eine Schülerband. Ich ging zum Knabenchor Hannover und gleichzeitig haben wir so erste Gehversuche gemacht auf dem Keyboard und solche Geschichten. Also die musikalischen Einflüsse waren unglaublich vielfältig, abgesehen von der eigenen Welt, die man sich irgendwann mit der Popmusik
Sie haben eben, als Sie kurz über diesen Ausbildungsaspekt gesprochen haben, haben Sie so mit der Hand so ein bisschen so beiseite gewischt.
Sie beobachten aber sehr genau.
Ja, Entschuldigung. Aber okay, haben Sie kurz so beiseite gewischt. Und dann dachte ich so, okay, war das eine Zeit, in der ihm vielleicht die Freiheit gefehlt hat? Oder war das eine Zeit des Zwangs, der Ausbildung?
Ja. Nein. Okay. Nein. Aha. Also ich hatte bei dem großartigen Karl-Heinz Kämmerling nicht nur mein Klavierstudium, sondern war einige Jahre vorher schon privat bei ihm. Und er hat irgendwann durchblicken lassen, dass es so eine Phase gibt, wo man sich wirklich auch entscheiden muss und sagen, ich gehe da jetzt rein. Ich kann nicht jedes Wochenende mit Verstärkern durch die Gegend fahren, um irgendwo Rock'n'Roll zu spielen. Und am Montag in der Klassenstunde eine Brahms-Sonate. Das geht wirklich nicht. Und
aber die Vorstellung ist schön.
Naja. Er hat es irgendwie rausgekriegt. Aber das war dann auch toll. Und ich habe dann, das war vielleicht das Gute daran, dass ich auch gesagt habe, okay, dieses Leben auch da so über Land zu fahren mit solchen Dingen, das funktioniert nicht, wenn man das professionell betreiben will, auch mit der klassischen Musik. Und habe mir dann so Programme gebaut, in denen das sozusagen Hand in Hand ging. Ich hatte eine oder habe ein wunderbares Programm, das heißt Kiew-Chicago. Jetzt durch die Situation in Kiew natürlich so einen komischen Beigeschmack. Das ist 10 Jahre her, dass ich das länger mir ausgedacht habe. Bilder einer Ausstellung in der ersten Hälfte und nach der Pause Improvisationen. Weil das so wunderbar zueinander passt, weil die für mich die Bilder einer Ausstellung auch so eine intuitive Musik sind. Ja,
2013 ist es erschienen, glaube ich, ne? Kiew.
Genau, das ja, gibt es genau, bei
Chicago.
Ja, als Doppelalbum. Ja, ja. Da ist das eine und da ist das andere. Jetzt ist die Beethoven-Geschichte natürlich komplett eine Zusammenführung dieser Welten.
Aber der Punkt ist auf der einen Seite der klassische Interpret, also der Musik klassischer, der Interpret klassischer Musik, zum Beispiel Max Reger, war ja ein ganz, ganz großes Projekt von Ihnen. 12 CDs in einem Paket sozusagen, Wiederentdeckung Max Reger. Haydn, Sonaten habe ich im Kopf, Brahms, also das ganze Repertoire eigentlich mal gespielt. Und dann gleichzeitig immer noch dieser andere mögliche Weg oder diese andere Möglichkeit im Raum. Mhm. Auch hier wieder diese Frage, zwei Welten oder gehört für Sie eigentlich beides zueinander?
Also wenn man beides zueinander führt, muss man behutsam sein. Nicht? Es verträgt nicht jedes klassische Repertoire einen Jazz gegenüber. Also ich glaube, es gibt so Sensibilitäten, zum Beispiel wäre ich mit Schubert sehr vorsichtig, aber auch da, es gibt klassische Musik, die sich anbietet, sie mit Jazz, gar nicht mal, dass ich jetzt anfange, das zu verjatzen, sondern dass ich eine Haydn-Sonate nehme, das mache ich öfter. Ich mache ein Improvisationsprogramm und sage so, jetzt sind wir mal einen Moment ernst, spiele einen Satz Haydn und das nordet einen irgendwie so ein und trotzdem lässt es so viel offen. Also es gibt klassische Musik, die so nah an der Improvisation geschrieben ist und so voller Überraschung und scheinbar spontan, obwohl das ja alles mechanisch runtergeschrieben und gut überlegt ist, dass mir das wieder Türen in der Improvisation öffnet.
Und wie reagiert das Publikum dann darauf?
Bisher wunderbar. Das ist natürlich auch so eine Sache, dass das Publikum auf beiden Seiten sich unheimlich geöffnet hat. Also man fragt sich ja heute auch unter Jazzmusikern, was ist eigentlich Jazz? Wo hört der eigentlich auf? Also das geht ja nicht mehr um Klavier, Bass, Schlagzeug und irgendwie Swing oder Bebop spielen, sondern das sind ja große Welten. Und das klassische Publikum ist genauso neugierig geworden und schaut über oder hört über den Tellerrand und freut sich. Wir haben eine Kammermusikreihe in Hannover, wo wir jetzt gerade ein tolles Projekt hatten mit Alexej Gerasimets und Omer Klein, wo sie sich um Strawinskys Feuervogel gekümmert haben. Ah. Da geht keiner mehr raus. Die Leute sind begeistert und sagen, toll, dass wir das mal so hören. Und das ist natürlich dann auch, das kommt so dazu, dass man sagt, ich muss da jetzt nicht mit Gewalt irgendwelche Türen aufbrechen, sondern die sind offen und jetzt komm, mach mal.
Und für auch Ihr neues Album Regarding Beethoven, über das wir jetzt hier eigentlich sprechen, mussten Sie eigentlich gar keine Türen neu aufstoßen?
Nein.
Keine bei sich selbst, aber auch keine bei den Hörerinnen und Hörern, die sich dann eventuell das Album zulegen?
Nein, also es ist natürlich... Es ist sicher jetzt, es zielt nicht auf ein riesenbreites Publikum. Es ist natürlich etwas, was auch sehr, für mich ist es eine sehr intime Situation, diese Art zu improvisieren. Das ist jetzt auch nichts für große Open-Air-Situationen oder so. Da geht viel zu viel Detailliertes verloren. Aber das Interesse ist von beiden Seiten. Ich hatte es gerade im Jazzclub in Hannover, habe ich das Programm gespielt. Es war toll, ne? Das kann man machen. Aber wichtig ist, dass es die Möglichkeit gibt, ganz viel klanglich auch Graustufen. Das ist ja das, was im Jazz manchmal den Umständen geschuldet dann einfach untergeht. Durch Mikrofonierung und schlechte Instrumente und einen komischen Raum, durch Lärm von der Bar. Das sind alles so Sachen, wo man dann den Eindruck hat, ach, Jazz ist immer nur so schwarz-weiß. Deshalb ist das für mich auch Improvisation für den Konzertsaal.
Okay.
Ohne Mikrofon.
Ne? Und jetzt möchte ich Sie bitten, nochmal für uns zu improvisieren. Und ich würde dann in der nächsten Gesprächsrunde nochmal versuchen, diesen Moment, was da mit Ihnen eigentlich passiert, wenn Sie improvisieren, herauszukitzeln. Sie merken schon,
ja.
Ich will da so ein bisschen graben dann gleich bei Ihnen.
Ja.
Also achten Sie auf Ihre Körpersprache, damit ich da nicht wieder was...
Oder wir machen das wie mit dem Tonmeister. Sie gehen jetzt mal 5 Minuten raus.
Ich gehe raus.
Okay. Und dann raten Sie mal, wie ich gesessen habe. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt?
Sagen wir mal maximal 6.
Maximal 6. Dann spiele ich jetzt tatsächlich zweiten, dritten Satz Appassionata in meiner Taschenversion. Ich steige mal so mitten rein ein. Thank you. Na, so ungefähr.
Markus Becker live auf RBB Kultur, live im kleinen Sendesaal hier im Haus des Rundfunks, Regarding Beethoven, das Album, über das wir sprechen, Improvisationsalbum zu musikalischen Ideen von Ludwig von Beethoven. Und Sie haben eben gerade in der Gesprächsrunde davor davon gesprochen, dass Improvisation für Sie auch immer eine intime Situation ist. Heißt das jetzt, da ich ja jetzt hier als Einziger sozusagen Ihnen zuhöre und zuschaue, dass zwischen uns beiden jetzt auch so eine intime Situation gerade entstanden ist, aus der Sie dann etwas machen?
Ja, das fühlt sich tatsächlich jedes Mal anders an. Also wenn ich mir vorstelle, wir hätten hier 5 Meter Abstand und da würden 200 Leute sitzen, ist das was ganz anderes. Mhm. Also einmal von der, man sagt, klangliche Projektion. Sie sitzen jetzt sehr dicht am Flügel dran. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wie gesagt, ne? Weil der Raum ja an sich relativ groß ist und, und viel Klang hergibt.
Wir sind hier ein bisschen isoliert in dem Raum. Ja, okay.
Aber da, also es ist sehr, sehr speziell. Aber hat alles seinen Reiz, nicht? Also man spielt anders, völlig richtig. Oder wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, ganz anders wieder ist es, wenn der Tonmeister im anderen Raum zuhört. Das haben wir jetzt, die Situation jetzt auch, aber ich bin natürlich mehr mit Ihnen hier in diesem Zimmer. Und bei der Aufnahme ist das auch wieder. Also lustigerweise gibt es da viel mehr, hat das bei mir jedenfalls einen größeren Einfluss, als wenn ich ein klassisches Stück spiele. Mhm. Weil da viel mehr Dinge vorab geplant sind. Und ohnehin, der Text steht, ich weiß, wie ich welchen Ton behandeln will. Es kann sein, dass ich dann in einem Saal mit 1000 Leuten anders spiele als in einem Wohnzimmer mit 30 Leuten. Aber im Grunde ist das ein Format, was mehr oder weniger steht. Ja. Und natürlich immer anders ausfällt. Also ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Das hat beides seinen Wert.
Da sind wir bei der Frage, wie eigentlich genau Improvisation funktioniert, als wenn man es erklären könnte. Aber vielleicht können Sie es ja erklären, was da bei Ihnen passiert. Weil Sie nehmen ein bestimmtes Motiv, ein Thema, eine musikalische Idee. Und dann geht's los. Dann muss ja etwas bei Ihnen passieren. Dann müssen Sie ja auch Entscheidungen treffen unterwegs. Ja. Also in welche Richtung gehe ich weiter? Lasse ich diese Idee fallen? Mache ich mit einer anderen weiter? Was passiert da?
Das ist, glaube ich, eine Mischung aus einer Art von Planung. Man wäre völlig wahnsinnig, wenn man sich auf die Bühne setzt und blättert irgendwo rum und sagt, ah, ich mache hier mal den Finger rein, das spiele ich jetzt mal und da denke ich mir was aus. Also ich glaube schon, dass es eine Mischung ist aus einem irgendwo vorgedachten Plan. Ich steige jetzt in dieses Thema ein. Was hat das für mich für einen Charakter? Wo kann das hinführen? Wie wir das vorhin schon mal so ein bisschen, so ein Farblichkeitsaspekt. Also führe ich das dann quer durch den Garten? Lasse ich das mehr Plan in einer Tonart stehen und spiele drumherum? Versuche ich so eine Fläche zu bauen oder einen musikalischen Raum.
Oder also, zu spiegeln, wie Sie vorhin mal
genau,
gesagt haben.
Genau, also das sind so Begrifflichkeiten, die für mich gar nicht so sehr musikalisches Handwerk sind erstmal, sondern eher so eine Vorstellung von Erzählung, Bild, Skulptur. Was ist das, was ich hier mache? Ne? Klar, Musik ist das alles, aber ne? Und ich improvisiere ja keine Sonatenform, keine festgefügte Form, aber es ergibt sich. Und soweit ich selber in mich reingucken kann, ist das eben so, dass der Reiz, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich fange jetzt mal ganz anders an, als ich das meinetwegen auf der CD tue, die ich natürlich auch ein paar Mal gehört habe und denke, okay, muss man sehr aufpassen, dass man sich nicht selber nachspielt. Und dann wird ein Prozess in Gang gesetzt, der Bewusstes und Intuition miteinander verknüpft. Und wenn das gut funktioniert, dann wird das eine Sache, wo die sich gegenseitig in so einen erzählerischen Strang bringen, der dann zu einem guten Ende führt. Und wenn das mal nicht klappt, ist auch toll.
Ja.
Das macht nichts.
Das ist der Punkt. Können Sie sich selbst überraschen?
Ja. Ich habe nicht unbedingt hundertprozentig eine Vorstellung davon, also nicht in jeder Situation, wie das klingt, was ich gleich mache. Sondern ich sage manchmal so, jetzt springen wir, wie bei Butch Cassidy und Sundance Kid, diese tolle Szene, wo die gemeinsam darunter und er sagt ihm kurz vorher, ich kann nicht schwimmen. Und dann springen sie darunter. Das ist für mich so ein Bild, wo ich dann sage, oh, komm, grätsch da jetzt mal rein, geh mal einfach nach A-Moll und wir gucken mal, wie das klingt. Und dann versuche ich im Rückgriff diesen Sprung von der Klippe irgendwo zu rechtfertigen. Ich gehe dann wieder zurück in die Ursprungstonart und ich vollziehe diesen Sprung noch ein paar Mal und merkwürdigerweise werden ja Dinge, die man wiederholt, schlüssiger.
Hm. Gibt es Momente der Ratlosigkeit? Also dass Sie denken, oh, jetzt bin ich in eine Sackgasse geraten, wie komme ich hier jetzt wieder raus?
Nee, Gibt es nicht, weil für mich auch Ratlosigkeit eine Form von Ausdruck ist. Ich lasse mir das nicht nehmen. Mhm. Ne? Also ich würde
und das jetzt können dann auch alle merken, dass sie jetzt im Moment gerade auf der Stelle treten, nicht wissen, wie es weitergeht.
Naja, nicht wissen, wie es weitergeht, das kann eigentlich gar nicht passieren, weil dieses Zusammenspiel, auch die Finger sind übrigens so in der Materie drin, dass sie einen zur Not dann auch mal ein bisschen weitertragen.
Also dann wird es rein mechanisch sozusagen. Können Sie sich selber vertrauen?
Natürlich. Also es gibt ja so eine Art von Fingergedächtnis oder Fingerdenken, was wirklich von den Händen sozusagen getragen wird. Also dieses Zusammenspiel ist ja nicht so, dass ich mich entscheide, jetzt das und das zu machen und dann kommt irgendwann so ein Impuls und dann macht er das. Und es geht so wahnsinnig schnell, dieses Wechselspiel, dass ich zumindest manchmal den Eindruck habe, okay, Finger, macht mal was.
Ja, das sagen Tänzerinnen und Tänzer übrigens auch oft beim Tanz, beim zeitgenössischen Tanz. Ne? Also, dass es so ein Körpergedächtnis gibt, mit dem sie dann arbeiten.
Ja, ja.
Ne? Ob ich das jetzt als Zuschauer noch nachvollziehen kann, ist wieder was anderes. Mhm. Da sind wir auch bei einer Frage, wie viel Vorkenntnis braucht eine Hörerin, braucht ein Hörer, um festzustellen, Markus Becker improvisiert hier nicht nur über Ludwig van Beethoven, sondern über eine Idee aus der Appassionata. Mhm. Also wie viele Vorkenntnisse sind für Ihre Art der Kunst eigentlich notwendig?
Also mein Wunsch ist natürlich, dass man diese Musik auch, diese Improvisation auch hören kann und etwas daraus mitnehmen kann, ohne zu wissen, was ist das Original und hör mal, da tritt das wieder, er hat das ja transponiert oder so. Das ist schon sehr gehobenes Hören, würde ich sagen. Zumal ich ja auch nicht nur Hits von Beethoven, sondern auch sehr versteckte Dinge da interpretiere. Also vielleicht ist der intellektuelle Gewinn ein bisschen größer, wenn man weiß, wo oder sich mit dem Original vielleicht mal beschäftigt. Aber es sollte auch möglich sein, das mit viel Freude zu hören, ohne irgendeine Ahnung zu haben davon, was da eigentlich die Vorlage ist.
So bin ich übrigens bei Ihrem neuen Album vorgegangen, als ich das letzte Woche bekommen habe, dachte ich kümmere mich jetzt mal überhaupt nicht darum, worüber er jetzt hier improvisiert, sondern ich lege es erstmal auf.
Ja.
Ja. Und dann kann ich tatsächlich so sagen, abgehoben. Weil, ich bin tatsächlich so ein bisschen, geschwebt in meinem Arbeitszimmer vom Sessel hoch und dachte, wo bin ich denn jetzt hier gerade gelandet? Ja, sage ich jetzt hier so ein bisschen ungeschützt, aber so war es ja tatsächlich. Mhm. Und dann danach habe ich erst geguckt, was hat denn da eigentlich gespielt?
Ja.
Und das ist ein Effekt, den erreicht man eigentlich nur, wenn man sich wirklich hingibt.
Mhm.
Sie als Interpret.
Ja.
Ist das nicht ein totales Risiko, dass Sie da jedes Mal eingehen, also gerade bei Live-Konzerten, weil Absturz ist immer möglich?
Ja, aber ich meine, wie ist das in der klassischen Musik? Also ohne die Gefahr von Absturz ist ja auch der Höhenflug nicht denkbar, würde ich mal so ganz platt sagen.
Naja, aber die haben ja, also die jetzt nur in Anführungszeichen die klassische Musik sozusagen vom Blatt spielen, die haben ja das Blatt immer noch als Sicherheit. Selbst wenn sie sich mal verspielen, können sie dann wieder zurückfinden sozusagen. Sie treffen ja Entscheidungen unterwegs und deswegen hatte ich vorher nach der möglichen Sackgasse gefragt, in die sie sich ja vielleicht auch mal hinein improvisieren könnten.
Aber
nicht tun, wie ich jetzt gelernt habe. Also würde ich sagen, ihr Risiko ist größer, oder?
Also es ist ja so, dass wir... Ich habe jetzt gerade so ein Déjà-vu, weil ich ganz ähnlich diesen Punkt von Improvisation neulich auch damit verglichen habe. Das, was wir gerade tun im Gespräch, ist ja nichts anderes als Improvisation.
Ja, genau.
Nicht? Dadurch, dass wir Worte benutzen, haben wir natürlich was Konkreteres in der Hand und können auch anders ausdrücken oder nochmal sagen oder so. Aber ich glaube, dass wir insgesamt viel mehr improvisieren, als wir uns das so klar machen.
Und das sind die schönen Freiheitsmomente, die Improvisation.
Ja, ja, natürlich. Und also ich glaube, dass man sich als improvisierender Mensch nach und nach auch so ein Repertoire von Dingen, also man hat wirklich mal jede Wendung, jedes Intervall, jede Tonart, jede Skala irgendwie so berührt, dass man weiß, was man damit anfangen kann und dass sich durch diesen, sagen wir mal, diesen Wortschatz oder dieses Vokabular, was man mit sich rumträgt, immer wieder nicht aus einer Sackgasse raus, sondern neue neue Räume öffnen. Also das ist, ich sehe das sehr positiv.
Mhm. Und das ist unendlich, oder?
Praktisch unendlich.
Praktisch unendlich, okay. Was machen Sie denn dann als nächstes? Ich meine, jetzt ist Regarding Beethoven rausgekommen, ja, vor 3 oder 4 Tagen am 19. Ich bin ja schlecht in Mathe, weiß ich jetzt nicht, welchen das wir heute haben.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Das.
Also vor ein paar Tagen jedenfalls ist es rausgekommen. Was kommt als nächstes?
Also ich habe ein paar Ideen, dieses solistische Spielen hat den großen Vorteil, dass man sich mit niemandem verabreden muss. Ja, also man braucht sich keine Struktur zu schaffen, sondern dieses ganz freie Spiel, das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, man macht mit einem Schlagzeuger und einem Bassisten etwas zusammen, zunächst nicht gegeben. Das kann dann schnell chaotisch werden. Aber das wäre für mich eine schöne Perspektive, mal mit einem Klaviertrio, also mit einem Jazz-Trio, das heißt Schlagzeug, Bass, das ist nicht so, dass ich das noch nie gemacht hätte. Aber in den letzten Jahren habe ich mich eigentlich gekümmert um diese ganz solistischen Dinge, bei denen man natürlich auf der Bühne unglaublich projizieren muss, nicht? Um das Ganze auf die Größe von einer Band zu bekommen. Also ich muss immer an den Bass denken, ich muss rhythmisch, wie sagt man so schön, auf Zack sein. Ne? Und wenn da 2 sind, mit denen man sich da so ergänzen kann, dann hat man am Klavier auch wieder neue Freiräume. Also das wäre so eine schöne Idee. Ich werde da jetzt keine Namen nennen, aber es geht weiter. Und ich habe auch große Sympathien mit Popmusik. Ich bin mit Popmusik aufgewachsen und höre das wahnsinnig gerne. Ich bin nächste Woche, wir können beide nicht gut rechnen, aber ich glaube in 4 Tagen auf der Waldbühne bei
Heute
Peter Gabriel.
Heute ist Montag?
Diese Dinge, die letztlich ja immer wieder in sehr ähnlicher Form wiedergegeben werden, frei von Improvisation in dem Sinne, können mich sehr faszinieren, wenn sie so auf den Punkt und so gut gemacht sind.
Markus Becker, können Sie auch auf Zeit spielen?
Wie viel haben wir denn noch?
Wir haben ganz genau noch 6 Minuten 20 Sekunden.
Das ist eine ganze Menge.
Ja, ich kann Ihnen die Uhr rüberstellen oder ich halte sie Ihnen hin und Sie werfen dann immer einen Blick. Also wir müssen 58, 45 müssen wir fertig sein.
Ja.
Ja, kriegen wir hin.
Also meine Armbanduhr ist da sehr ungenau, aber wenn Sie mir den Wecker hinstellen. Ich würde mich jetzt noch mal um 2 Lieder kümmern von Beethoven.
Dann können wir die aber bevor Sie das tun, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass Sie da waren, uns das Album vorgestellt haben, Regarding Beethoven, dass Sie den Umzug mitgemacht haben hier in den kleinen Sendesaal, dass Sie in so ein stark improvisiertes Gespräch mit mir gegangen sind und dass Sie sich darauf eingelassen haben, dass ich Ihre Körpersprache hin und wieder lesen durfte. Also Markus Becker, danke schön. Danke für den Besuch.
Ich habe einen viel knapperen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Okay. Und jetzt komme ich rüber mit der Uhr und stelle mich neben Sie. Und 58, 45 ist das Ziel. Das sehen Sie gleich, wenn ich dann rüberkomme.
Ja. Okay. Gut. 58. Sie tippen mir da auf die Schulter. Ich mache was zum Ausblenden.
Genau.
Ja. Also ich kümmere mich jetzt noch mal um Marmotte. Wunderbares Lied. Und dann ein anderes Lied, das heißt, und das ist doch schön, um Abschied zu nehmen, vom Tode. Thank you.
Mikrofon noch an. Ja, ist noch. Ein bisschen haben wir noch. Noch 2 Minuten.
Ja, ich habe ja versprochen, vom Tode, ne?
Vom Tode, genau.
Achtung jetzt. Das ist eigentlich nur ein Ton. Ne? Kann man auch ausblenden, muss man aber nicht. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Ich mach mal los.